Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. Als Predigtext für den heutigen zweiten Sonntag nach Epiphanias hören wir aus dem Johannesevangelium im zweiten Kapitel. Da heißt es: Am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte. Und in jeden gingen 2 oder 3 Maß. Jesus spricht zu ihnen: Füllt diese Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten's ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jedermann gibt zuerst den guten Wein und, wenn sie trunken sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Der Herr segne uns dieses Wort. Unser Reden und unser Hören. Amen. Liebe Gemeinde, Jesus war zu einer Hochzeit eingeladen. Er hat sich mitgefreut mit dem jungen Brautpaar. Jesus fand Ehe gut, auch wenn er selbst nicht verheiratet war. Vielleicht waren Braut oder Bräutigam mit seiner Familie verwandt oder bekannt. Denn auch Maria, die Mutter von Jesus, ist vor Ort. Jesus ist dabei. Er feiert mit, er freut sich mit denen, die Grund zur Freude hatten. Christsein heißt nicht, wie manche Kritiker sagen, griesgrämig zu sein, sich nichts zu gönnen, keine Freude zu haben. Ganz und gar nicht. Jesus hat es uns gezeigt. Doch es bleibt nicht dabei, dass Jesus an irgendeiner Hochzeit teilnimmt und dann wieder nach Hause geht. Auf dieser Hochzeit, da soll etwas Großartiges sich ereignen. Niemand wünscht sich, dass auf einer Hochzeitsfeier plötzlich Essen und Trinken knapp werden. Und zur damaligen Zeit, da waren diese Hochzeitsfeiern groß. Da dauerten die auch manchmal einige Tage. Das ganze Dorf war eingeladen. Und genauso ging es sicherlich auch dem Brautpaar damals. Sie hatten alles vorbereitet, eigentlich gedacht, es ist genug da. Und dann, wer weiß, wie es gekommen sein mag, das Malheur passiert. Der Wein ging zu Ende. Was für eine Schande für das Brautpaar und deren Familien. Maria, die Mutter Jesu, die auch auf dem Fest war und wohl bei den Feierlichkeiten mitgeholfen hatte, überlegte. Sie wandte sich an ihren Sohn Jesus, der mit seinen Jüngern gekommen war. Sie haben keinen Wein mehr. Die Antwort, die daraufhin Jesus gibt, ist ziemlich abweisend und auch etwas grob. Frau, was geht's dich an, was ich tue? In dem Sinn zu verstehen: Lass mich doch mit dieser Sache in Ruhe. Jesus lässt sich hier nicht von seiner irdischen Mutter drängen, sondern er hat die Ziele seines himmlischen Vaters zu befolgen. Und so sagt er: Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Maria akzeptiert die Abweisung. Sie erscheint ihr überhaupt nicht so schlimm, wie sie uns vielleicht erscheinen mag. Denn nicht umsonst sagt sie doch zu den Dienern: Was immer er euch sagen wird, das tut. Sie vertraut darauf, dass Jesus es recht machen wird. Und die folgenden Verse zeigen nun etwas von dem, was Jesus tut und was sich durch ihn verändert. Die Juden damals hatten gewisse Rituale für ihre Reinigung nach dem Gesetz des Mose. Und so standen auch in diesem Haus große Krüge, die mit Wasser gefüllt werden konnten. Jesus geht nun auf die Diener des Hauses zu und erteilt ihnen Anweisungen. Füllt die Krüge mit Wasser. Dann sagt Jesus zu ihnen, schöpft etwas von dem Wasser ab und bringt es dem Speisemeister. Ich denke, die Diener haben überhaupt nicht verstanden, was das sollte, aber sie gehorchten, so wie Maria es ihnen ja schon geraten hatte. Sie haben sich bestimmt gewundert, was soll denn das werden, Wasser dem Speisemeister bringen? Sie taten es und brachten dem Speisemeister das Wasser. Der probiert davon und traut seinen Gaumen nicht. Es ist erstklassiger Wein. Und er ruft sofort den Bräutigam herbei. Jeder Mensch setzt zuerst den guten Wein vor. Und wenn sie betrunken geworden sind, dann den geringeren. Du hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. Also erstmal den guten Wein, weil wenn sie betrunken sind, dann merken sie sowieso nicht mehr, was sie da trinken. So kennt der Speisemeister die Reihenfolge. Aber jetzt, so fantastischer Wein muss es gewesen sein, dass es ihm wirklich übergegangen ist. Er den Bräutigam sogar ruft und fragt. Aber die Antwort des Bräutigams kommt nicht. Er weiß ja gar nichts davon. Erklären kann er es nicht, was passiert ist. Nur den guten Wein probieren und staunen. Jesus hat sein erstes Wunder vollbracht, das das Johannesevangelium bezeugt. So zeigte er seine Herrlichkeit, meint Johannes. Davon schreibt Johannes auch schon im ersten Kapitel, im Vers 14. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Jetzt wird es deutlich. Gesehen und zum Schmecken. Doch wollen wir uns nun mal genauer anschauen, was es mit dem Wunder auf sich hat. Es ist ein Wunder, das die Autorität Jesu unter Beweis stellt. Gerade bei dem Evangelisten Johannes wird deutlich, die Wunder Jesu sind Machterweise. Aber nicht allein das, sondern sie sind Zeichen. Sie zeigen auf etwas. Sie wollen etwas veranschaulichen. Sie wollen die damaligen Menschen und uns Leser auf etwas hinweisen. Einige Menschen, die Jünger zumindest, haben es damals verstanden, was Jesus damit zeigen wollte. Ich denke, es dreht sich um zwei Dinge. Das erste ist die Art und Weise, wie Jesus Wasser in Wein verwandelt. Das beschreibt Johannes gar nicht im Detail. Jesus streut keine Zaubermittelchen in die Krüge oder spricht irgendwelche Formeln. Jesus hat nur gesagt, füllt die Krüge mit Wasser und schöpft raus. Und von einem Moment auf den anderen ist es geschehen. Er sagt es und dann geschieht es. Das erinnert uns an den Anfang der Bibel. Gott sagt es und es geschieht. Jesus handelt also in der Autorität Gottes, des Gottes, der Himmel und Erde erschaffen hat. Wenige Anwesende haben das gemerkt. Jesus stellt sich also nicht in die Mitte des Saals und zeigt dann eine spektakuläre Show, so wie es vielleicht heute immer wieder geschieht, wo Menschen die anderen beeindrucken wollen. Nein, Jesus will nicht beeindrucken, sondern er will vertrauen. Er spricht, und es geschieht. Er gebietet und es steht da. Wer also genau hinschaut, erkennt in diesem Wunder, wer dieser Jesus ist. Der Sohn Gottes, der die gleiche Macht hat wie Gott. Die zweite Beobachtung ist, dass Jesus Wein herstellt. Und zwar einen sehr, sehr guten Wein. Natürlich, Wein wurde ja schließlich gebraucht. Aber Jesus war doch nicht verpflichtet, die Bedürfnisse der Hochzeitsgäste nach Wein zu stillen, oder? Und doch hilft er diesem Brautpaar und ihren Familien. Ich denke, dass es für dieses Wunder einen bestimmten Hintergrund gibt, der nicht direkt erwähnt wird, und zwar einen Hintergrund aus dem Alten Testament. Das Volk Israel wartete auf die Zeit, in der Gott eingreifen würde. Sie sehnten sich nach dem Tag, an dem der Herr Zebaoth das Joch der feindlichen Völker von den Schultern Israels entfernen würde. Sie alle hofften auf den Messias, auf den Retter und Befreier. Er würde als göttlicher Beauftragter den Befehl des Herrn ausführen und Israel wieder zu dem machen, was es einmal war. Frieden und Wohlstand wären wieder in aller Munde. Ungebrochene Freude würde ihre Gesichter erstrahlen lassen. Etwas ganz Neues würde anbrechen und alle schlimmen Tage der Gefangenschaft und der Unterdrückung wären für immer vergessen. Und als Symbol für diese herrliche Zeit, diese messianische Zeit, benutzten die Propheten unter anderem auch den Wein. Der Wein, der steht für gute Ernten, für Wohlstand, für Lebensfreude. Also erwarteten die Israeliten, dass ihr Messias als Heilsbringer auch den verheißenen Wein spenden würde. Ob sie das wörtlich genommen haben oder als Symbol, das können wir schwer sagen. Es ist auch nicht so wichtig. Entscheidend ist nun, Jesus handelt hier in Kana nicht allein in der Vollmacht des Schöpfers, er nimmt auch die Rolle des Messias ein. Er beansprucht es für sich, die Gaben zu spenden, die Gott für die messianische Zeit verheißen hat. Ich glaube, auch das haben einige der Zeugen des Wunders bei der Hochzeit zu Kana verstanden. Jesus verwandelt Wasser in Wein und er sagt damit: Ich bin der, auf den ihr wartet. Ich bin der Messias. Ich bin von Gott gesandt, um zu bringen, worauf ihr schon so lange gehofft habt. Johannes schreibt nicht, dass Jesus dem Wunder auch eine Predigt folgen ließ. Und doch lesen wir am Ende, dass seine Jünger glaubten, als sie sehen, was Jesus tat. Die Jünger, die Jesus begleiteten, lernten in der Zeit, die sie mit Jesus verbrachten und in der sie ihn beobachteten, immer mehr verstehen, wer Jesus war und wozu er auf die Erde gekommen war. Und das ließ ihren Glauben an ihn als den Sohn Gottes und den Messias wachsen. Im Johannesevangelium haben die Zeichen Jesu diese wichtige Funktion. Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch, heißt es am Ende. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Zeichen auf Jesus verweisen sie, damit man Jesus erkennt, ihm vertraut und man das Leben in Fülle hat. Hatte das Weinwunder von Kana nur für die Juden damals eine tiefere Bedeutung oder möchte Jesus auch uns damit etwas sagen? Auch für uns ist wichtig, Jesus tritt auf in der Vollmacht des Schöpfers. Er ist der angekündigte Messias. Das ist wichtig für uns zu erkennen. Und darüber hinaus möchte ich drei Punkte aus dem Text nennen, die sich für uns ergeben. Jesus lädt uns ein, Leben mit echter Freude zu erfahren. Jesus lädt uns zu seinem Fest ein. Jesus lädt uns zur Freude ein. Wer mit Jesus lebt, für den hat die große Feier eigentlich schon begonnen. Wer mit Jesus lebt, der gehört zur Schar der Hochzeitsgäste. Dass wir uns nicht falsch verstehen, für einen Nachfolger Jesu ist nicht 24 Stunden Jubel, Trubel, Heiterkeit angesagt. Aber jeder Christ darf schon jetzt die Freude verspüren, die nur durch die persönliche Beziehung mit Jesus möglich wird. Solange wir hier leben, wird diese Freude auch durch Sünde, durch Krankheit, Leid und Tod bedroht. Doch wir dürfen gespannt auf die Zeit warten, in der wir als erlöste Kinder Gottes bei ihm sein können. Das wird ein Fest. Ich freue mich drauf. Und in dieser Vorfreude dürfen wir schon jetzt leben. Wer mit Jesus lebt, ist ja schon sein Kind, hat schon die Eintrittskarte für das große Fest, weiß um seine Nähe. Und ich denke, bei Kindern ist es gut festzustellen, wenn die sich auf etwas freuen, dann ist es neben der Ungeduld manchmal schon vorher zu spüren, diese Vorfreude. Da fragst du dann auch ein Kind, wenn du das merkst, wie unruhig, wie freudig das ist, was ist denn los? Und dann sagen sie dir, auf was sie sich freuen. Und es wäre toll, wenn die Menschen, die uns Christen begegnen, etwas von unserer Vorfreude abspüren würden. Uns vielleicht auch fragen, was ist denn der Grund deiner Freude? Also alles andere als griesgrämig, nicht aufgesetzt, sondern ehrliche Freude, weil Jesus an unserer Seite ist, weil wir freuen, dass wir mit ihm durchs Leben gehen können und er uns alles schenkt, was wir zum Leben brauchen und darüber hinaus. Und das Zweite ist, Jesus lädt uns ein, Leben in Fülle zu erfahren. Jesus ließ die Krüge bis oben hin füllen, 2 bis 3 Maß, 80 bis 100 Liter, mal 6, fast 600 Liter Wasser, eine ganze Menge. Und das dann Wein. Jesus gibt ausreichend. Jesus sagt in Kapitel 1, Vers 16, und von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Das ist der Wochenspruch. Von seiner Fülle haben wir genommen. Jesus ist nicht knausrig. Er stellt uns seine gewaltigen Ressourcen zur Verfügung. Man kann sich mit vollen Händen daraus bedienen und es wird einfach nicht leer. Gott hat unzählige Speicher. Auf einem steht Gnade, auf einem Liebe, auf einem Vergebung und so weiter. So viel, was er uns schenkt. Wer mit Jesus lebt, dem gehen die Mittel nie aus. Wer mit Jesus lebt, der verpasst überhaupt nichts. Seine tiefsten Bedürfnisse werden von Jesus gestillt und er wird keinen Mangel leiden. Nicht so wie viele Menschen, die ohne Jesus leben und von einem Event zum anderen haschen, um immer mehr zu erfahren und dann merken, ich bin doch leer. Nein, er befriedigt unsere Bedürfnisse mehr als was wir brauchen, schenkt er uns. Und noch ein drittes. Jesus lädt uns ein, Leben in Spitzenqualität zu erfahren. Jesus hat nicht irgendeinen billigen Fusel produziert. Er hat den besten Wein gemacht. Und so ist er auch zu uns. Leben als Christ heißt, das Leben in seiner ganzen Tiefe zu erfahren. Gott gibt uns nicht irgendein Leben, sondern Leben in höchster Qualität. Leben mit Jesus ist nicht langweilig und läuft nicht nach dem Schema F. Es ist spannend und herausfordernd. Natürlich auch immer wieder ein Wagnis. Man lernt Gott und auch sich selbst kennen, wie man es vorher nie gekonnt hat. Das ist ganz schön aufregend. Liebe Gemeinde, darum machen wir uns wie die Jünger auf den Weg mit Jesus, begleiten ihn, erkennen seine Macht und vertrauen ihm unser Leben an. Und er schenkt uns Leben in Fülle, hier und in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.